Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Du, Doris, es ist schon wieder soweit.
Ja, was denn, Michael?
Es ist Halbzeit.
Super. Bei einem Fußballmatch würden jetzt Kommentatoren gescheit daherreden. Beim Super Bowl gibt's jetzt ein bombastisches Konzert. Und im Theater würden sich gerade Schlangen vor der Toilette und der Bar bilden.
Ja, aber Fans von Serienreif, dem Podcast über die großartige Welt der Serien, wissen, was Halbzeit bei uns bedeutet. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Und es ist mitten im Jahr und das heißt, bang!
Yay!
Wir ziehen Bilanz über die erste Hälfte des Serienjahres 2025. Was waren die Highlights und Enttäuschungen und worauf freuen wir uns im zweiten Halbjahr? Als Bonus geben wir euch Serientipps für den Sommer. Ist das nicht toll?
Total toll. Und was auch toll ist, in gewohnter Manier machen wir das Ganze nicht alleine. Auch dieses Mal haben wir uns wieder Unterstützung von Serienfans aus der Standard-Redaktion geholt. Bevor die aber zu Wort kommen, liebe Doris, was war denn dein Eindruck vom ersten Serienhalbjahr 2025 ganz generell?
Also ich bin insgesamt nicht unzufrieden.
Mhm.
Was ich immer mehr bemerke, die großen Blockbuster interessieren mich immer weniger. Das Melken dieser Kühe bringt, muss man sagen, wirklich fast industriegefertigte Milch. Die schmeckt dann sehr oft fad. Ich bin auch bei Serien für mehr Bio, das heißt schlechter Vergleich. Aber es ist irgendwie, mag ich es lieber, wenn man die eigene Handschrift erkennt und wenn da Gras gefressen wird und nicht irgendwelche Antibiotika oder sonst irgendwas. Das finde ich immer mehr bei europäischen Serien, für die möchte ich wieder mal mich einsetzen und stark machen. Ich finde französische Serien, aber auch britische, natürlich britische Serien, aber auch auf Deutschland möchte ich hinweisen, kann vielleicht zu später noch ein bisschen zurückkommen. Österreich lahmt, hinkt da wirklich hinterher. Also ich glaube, es wäre ein bisschen mehr natürlicher Dünger für die österreichische Serienkuh wahrscheinlich nicht schlecht. Und wie war es bei dir, Michael?
Also, wenn ich das erste Serienhalbjahr mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das unauffällig. Also, ich habe jetzt keine großen Enttäuschungen wahrgenommen. Das war ja auch bis jetzt nicht immer so. Da gab es ja schon Jahre, wo man sagt, naja. Aber jetzt irgendwie so die Mega-Highlights waren für mich auch nicht dabei, wobei schon ein paar positive Überraschungen dabei waren. Da kommen wir auch später dazu. Und ich glaube, das zweite Halbjahr wird besonders spannend.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Dazu kommen wir später noch. Aber lass uns zuerst mal über die Serien-Highlights der vergangenen 6 Monate sprechen. Ich dränge mich gleich mal vor.
Bitte, ja.
Und sag, was meine waren. Meine Highlights waren Dying for Sex, Long Bright River und Adolescence. Ich kann eine kurze Begründung dazu abgeben. Dying for Sex, da geht es um eine Frau mit Brustkrebs im Endstadium, die sich ihre sexuellen Wünsche erfüllen will. Das ist zunächst mal ein Thema, wo man sagt, will ich das sehen? Aber es ist so gut gemacht. Es ist eine Mischung aus Comedy und Dramedy natürlich. Die Darstellerin, die Hauptdarstellerin Michelle Williams ist großartig. Es ist nach einer wahren Geschichte gemacht und für mich ein absolutes Highlight.
Wo kann man das schauen?
Auf Disney Plus. Long Bright River kann man auf Canal Plus schauen. Da geht es um einen Kriminalfall, der ziemlich heftig ist, also einen Serienmörder. Die Ermittlerin ist Amanda Seyfried. Das war bisher unbedingt auch, ich war von Amanda Seyfried nicht unbedingt ein Fan. Aber hier sehen wir sie als Cop in Philadelphia, die ermittelt in einem Serienmordfall, wo es im Hintergrund um die Opioidkrise geht. Und das Bild, das sie von der Stadt zeichnet, dass wir da sehen, Philadelphia, wirklich total kaputte Ecken, also unglaublich kaputt, die aber was Reportagiges haben. Das zeigt für mich die USA in seiner ganzen Abgewirtschaftetheit und eine Bankrotterklärung wirklich für das Land. Das ist eine Anklage ans System, das fand ich wahnsinnig erschütternd. Und abgesehen davon eben ist es einfach auch ein sehr spannender Fall. Dann zum Stichwort erschütternd, ich habe schon gesagt, Adolescence. Natürlich, die Netflix-Serie war das Gesprächsthema dieses Jahres. Es hat uns auch sehr beschäftigt. Ja. Wir haben auch hier einen Podcast gemacht. Man kann schon dagegen halten, dass hier wiederum eine Täterperspektive in den Vordergrund gedrängt wurde und die Opferperspektive zu kurz kommt. Aber die Serie war in ihrer Eiseskälte, mit der das alles dargestellt wurde, mit dem großartigen Hauptdarsteller, doch ein Highlight auch für mich, muss ich sagen. Mhm. Michael, wie schaut es bei dir aus?
Bei mir waren die Highlights nicht ganz so schwere Kost wie bei dir, aber jetzt auch nicht unbedingt humoristisch. Ich möchte beginnen mit The Residence. Auf Netflix kann man das anschauen. Darin spielt Uzo Aduba die schrullige und geniale Ermittlerin Cordelia Kapp. Die muss einen Mordfall im Weißen Haus auflösen. Und es hat ein bisschen was von so klassischen Krimis à la Agatha Christie. Die Serie versteht es auch ganz gut, den Spannungsbogen über die Folgen zu halten, die interessanterweise auch Namen von Krimis tragen, ist mir aufgefallen. Und sogar Kylie Minogue spielt mit. Also große Empfehlung für alle, die es noch nicht gesehen haben.
Und wir lernen viel über Vögel.
Stimmt, sie ist Ornithologin, genau. Ja, einer der schrulligen Charakterzüge.
Sehr lustig. Ja.
Wirklich super. Genau, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist Eternauta, eine dystopische Comic-Verfilmung aus Argentinien. Da sehen sich die Protagonisten mit giftigem Schnee und so grauslichen Kreaturen konfrontiert. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Und auch die sage und schreibe 10. Staffel von RuPaul's Drag Race All-Stars hat mir gut gefallen. Die Drag Queens vergangener Staffeln treten da gegeneinander an. Neu ist, dass es diesmal 3 Vorrunden gab, von denen jeweils nur 3 Teilnehmerinnen ins Semifinale einziehen und dann dort um $200.000 Preisgeld kämpfen. Ja, und eine Serie, die man bei den Highlights einfach erwähnen muss, ist, finde ich, The White Lotus. Einigen war die 3. Staffel ja etwas zu langsam und ruhig, das Ende nicht spektakulär genug. Ich habe den Superreichen trotzdem wieder sehr gerne beim Leiden zugesehen und bin da eben auch in ein richtiges Rabbit Hole gekommen, was gewisse Theorien, Fantheorien auf Social Media anbelangt. Auch hierzu haben wir eine eigene Folge aufgenommen, liebe Hörerinnen und Hörer, die ich euch hier auch nochmal ans Herz legen möchte.
Ja, das sind aber nicht die einzigen Highlights. Alex Amon, Leiter des Webressorts, ist Sci-Fi-Fan. Dementsprechend fällt seine Top-Serie des ersten Halbjahres aus. Welches ist, erzählt er am besten selbst.
Mein Highlight und das mit Abstand tatsächlich war die 2. Staffel von Andor auf Disney+. War einfach eine großartige Serie, die zeigt, dass Star Wars auch sehr gut ohne Lichtschwerter funktionieren kann. War tolle Leistung der Cast, gutes Drehbuch, spannende Wendungen. Und es ist auch schön zu sehen, wie eine Star-Wars-Serie wieder Lust macht, in das Universum einzutauchen. Weil wenn man zum Beispiel die Staffel 2 jetzt durch hat, kann man einfach gleich im Anschluss den Film Rogue One anschauen, der schon ein paar Jahre alt ist. Und der schließt nämlich handlungstechnisch direkt an. Und mit all den neuen Informationen aus der Serie sieht man den Film dann auch gleich mit ganz anderen Augen. Und das ist einfach super. Und als Runner-up würde ich vielleicht noch American Primeval nennen. Das ist, glaube ich, schon im Februar erschienen. Ist einfach eine spannende, sehr aufregende Serie im amerikanischen Westen im 19. Jahrhundert auf Netflix. Sehr, sehr sehenswert.
Ja, ich bin bei Andor ja nie wirklich so reingekommen, aber dieser Mehrwert mit dem Film Rogue One, das klingt doch sehr interessant. Vielleicht muss ich dem Ganzen noch eine Chance geben. Anna Wiesinger, sie ist Redakteurin im News-Team beim Standard, hat eine Serie ganz besonders gut gefallen, die Kritik an Streaming-Diensten übt und eine weitere, wo sie im Nachhinein selbstkritisch geworden ist. Hören wir mal rein.
Also ich muss zugeben, es kommt bei mir gar nicht mehr so oft vor, leider, dass ich mir eine Serie ansehe und nicht ab einem gewissen Zeitpunkt dann das Handy in die Hand nehme und zu scrollen beginne. Tatsächlich hat es aber heuer schon ein paar Serien gegeben, bei denen ich das Handy selten bis gar nicht in der Hand hatte. Das war zum einen einmal die 7. Staffel von The Black Mirror. Meiner Meinung nach hat die Serie da wieder auch ein bisschen zu alter Größe zurückgefunden. Vor allem die erste Folge hat bei mir sehr lange nachgewirkt und das ist eigentlich auch die Folge, die mir von der ganzen Staffel am besten in Erinnerung geblieben ist. Auch diese Meta-Ebene, die sich da auftut und Streaming-Dienste per se kritisiert, während man streamt, fand ich ganz großartig und hat mir wirklich gut gefallen. Eine andere Serie, die habe ich mir gerade eben in den letzten Tagen angesehen, fand ich auch ganz toll. Die erste Hälfte der 2. Staffel The Sandman auf Netflix. Da hatte ich das Handy wirklich nie in der Hand. Für alle, die diese Serie nicht kennen, sie basiert auf dem gleichnamigen Graphic Novel des britischen Autors Neil Gaiman. Der Protagonist ist, wie der Titel der Serie schon sagt, der Sandmann, auch Dream, also Traum genannt, oder Lord Morpheus. Es ist eine wirklich bildgewaltige, sehr opulente Serie, meiner Meinung nach wirklich gut gemacht. Es wird episodisch erzählt, mit vielen Anspielungen auf die Mythologie, Geschichte, Popkultur. Und wenn man, so wie ich, eben den Graphic Novel nicht kennt, ist die Serie wirklich reich an Ideen, wo man sehr viel rausholen kann. Was ich leider, das muss ich auch dazu sagen, bis zu dieser Aufnahme für den Podcast nicht wusste, dem Autor des Graphic Novels, Neil Gaiman, werden sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vorgeworfen. Man mutmaßt auch, dass das der Grund dafür sein könnte, dass diese Serie eben The Sandman nach der zweiten Staffel eingestellt wird. Habe ich eben bis vor kurzem nicht gewusst, wusste ich auch während dem Streamen nicht und lässt natürlich schon auch einen bitteren Nachgeschmack zurück. Ganz eine andere Serie, die ich auch toll fand, aber ein ganz anderes Genre, die Miniserie Apple Cider Vinegar auf Netflix. Da geht es ganz kurz um eine Hochstaplerin, die eine Krankheit vortäuscht und Produkte bewirbt, die sie vermeintlich geheilt haben. Das Ganze ist auch tatsächlich so passiert, und zwar in Australien. Sehr schockierend. Ich habe diese Miniserie praktisch durchgebinged und angesichts des Influencertums auch wirklich sehr realitätsnah.
Unser Kollege Kevin Recher, Kulinarik-Experte im Rondo-Team, ist seiner Zeit voraus. Er hat wahrscheinlich auf einer Reise eine Highlight-Serie entdeckt, die bei uns noch gar nicht verfügbar ist. Hören wir, was Kevin sagt zu seinen Highlights.
Mein Serien-Highlight des Jahres ist The Pitt. Der läuft, glaube ich, auf HBO Max und ist eine Medizinserie. Und bei Medizinserien bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich bin ein bisschen gebrandmarkt von Grey's Anatomy, das ja seit 40 Jahren gefühlt läuft und einen großen Wert auf diese zwischenmenschlichen und romantischen Beziehungen legt. Und auf das habe ich jetzt irgendwie keine Lust gehabt und habe mir The Pitt angeschaut. Und The Pitt ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und ich war schon lange nicht mehr so gehockt, diese 14 Folgen in einem Ruck durchzuschauen. Denn bei The Pitt geht es darum, dass jede Folge ist eine Stunde in der Notfallaufnahme und die eine Staffel ist eine ganze Schicht. Das heißt, es beginnt um 6, 7 in der Früh und geht dann bis 21 Uhr, weil dann zum Schluss natürlich irgendwas Arges passiert und das natürlich dann bleibt man dann länger in der Schicht. Man kennt es ja in der Arbeit, manchmal macht man Überstunden. Und das ist von den Machern von Emergency Room und es ist so real, so gut recherchiert, was ich danach gelesen habe und auch mit Freunden, also mit Arztfreunden geredet habe. Das ist so fast schon too close to home, dass man das fast gar nicht mal, wenn man wirklich im Medizinbereich arbeitet, gar nicht anschauen möchte, weil es irgendwie zu real ist. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Es ist ein bisschen kompliziert am Anfang, weil sie sehr, sehr medizinisch reden, vor allem im Englischen dann. Aber irgendwann nach der dritten, vierten Folge denkt man so immer, man versteht alles. Man könnte auch irgendwie eine Intubation machen oder Herzoperation, weil man irgendwie sich gefühlt irgendwie sehr gut auskennt. Und jetzt am Ende der Serie denke ich mir so, vielleicht noch Arzt werden, wer weiß, mit Mitte 30.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich von Kevin intubieren lassen würde und ich hoffe, er bleibt auch in meinem Team erhalten und wird nicht Arzt. Aber Doris, unsere Schicht, wenn man so will, geht weiter. Wir kommen von den Höhen zu den Tiefen, nämlich den Enttäuschungen des Serienhalbjahres. Welche sind denn da auf deiner Liste ganz oben?
Ja, also die größte Enttäuschung, und da habe ich wirklich viel erwartet. Ich glaube, ich habe das auch bei unserer Vorschaufolge zu Jahresbeginn erwähnt, dass das wirklich ein Highlight werden könnte in diesem Jahr. Das war der Leopard.
Ja.
Die Neuverfilmung des Films von Luchino Visconti, damals eben halt großartig mit Burt Lancaster. Und die ist aber gar nichts. Also die kann wirklich nichts. Das ist von den Darstellern her sehr schwach. Es ist von der Geschichte her schlecht umgesetzt. Es ist einfach wahnsinnig langweilig. Also eine sehr, sehr große Enttäuschung. Enttäuscht haben mich auch das meiste der österreichischen Serien. Ich habe zum Beispiel Hunia, die war jetzt wirklich ein Megaprojekt, aber hat halt mehr oder weniger als die klassische Blut, Schweiß und Tränen, Telenovela oder Soap, irgendwas, war für mich uninteressant letztlich. Ja. Und dann kann ich mich erinnern noch an die Landkrimis, die ich mittlerweile auch schon nicht mehr gut sehen kann. Die Landkrimis sind mir zu provinziell. Ich kann mich erinnern an die Biester, die mir zum Teil gefallen, zum Teil überhaupt nicht, weil sie auch viel zu nah am Klischee sind. Mir gefällt School of Champions auch teilweise. Ich finde aber auch da dreht sich es ein bisschen zu sehr im Kreis. Die Serie kann schon was. Da geht es eben um die Schülerinnen und Schüler in einem Skigymnasium. Das ist eben halt so eine junge Erwachsenenserie, die viel Potenzial hat und die in der ersten Staffel eigentlich auch ganz gut geglückt ist. Wie gesagt, in der zweiten dreht sich es für mich ein bisschen zu sehr im Kreis. Es gibt vielleicht dann auch noch andere Themen.
Also doch nicht alles so schlecht und doch ein bisschen Dünger für die österreichische Serie.
Die österreichische Bio-Serien-Kuh. Ja. Schauen wir mal. Ja. Also es ist Potenzial da, sie kann noch fetter werden, aber so ein bisschen geht es vielleicht sogar in die richtige Richtung.
Schön.
Super. Michael, deine Enttäuschungen des Jahres.
Ja, was mich enttäuscht hat, war Four Seasons auf Netflix. Da geht es um drei befreundete Paare, die sind so Mitte, Ende 50, würde ich mal schätzen. Die machen regelmäßig gemeinsam Urlaub und die Serie beleuchtet die Dynamik innerhalb dieser Freundschaften und die Herausforderungen, einschließlich einer bevorstehenden Trennung innerhalb der Gruppe. Ich hatte große Erwartungen, schließlich steckt da Tina Fey dahinter, die auch neben Steve Carell mitspielt. Beide sind normalerweise Garanten für großartige Unterhaltung. Four Seasons fand ich aber irgendwie einfach mau. Vielleicht bin ich da aber zu jung auch noch, irgendwie, weil mich diese Lebensphasen noch nicht betreffen. Keine Ahnung. Auch die aktuelle Staffel von Squid Game hat mich nicht wirklich abgeholt. Und mit dieser Meinung bin ich nicht alleine, wie wir gleich hören werden. Beginnen wir mit Alex Amon.
Die dritte Staffel von Squid Game hat mich irgendwie bis zum Ende gehalten, aber ich hätte es besser gefunden, die Serie wäre tatsächlich nach der ersten Staffel beendet worden. Klar, nach dem Erfolg schwierig. Aber danach fühlt sich für mich irgendwie alles wie ein Füller an, der nicht zufriedenstellend beantwortet werden kann. Vor allem, weil auch die zweite und die dritte Staffel ja eine Geschichte erzählen und das hätte man meiner Meinung nach zu einer Staffel zusammenfassen sollen. Dann wäre es vielleicht auch kurzweiliger gewesen. Und die mehr oder weniger bestätigte Fortsetzung in den USA werde ich mir dann aber sicher nicht mehr ansehen.
Auch Kevin Recher war von Squid Game nicht begeistert, aber nicht nur davon.
Ich war kein großer Fan von der Squid Game Staffel 2. Das hat irgendwie viel zu langsam angefangen. Irgendwie hat es auch mitten in der Staffel aufgehört. Ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan, dass das irgendwie fortgesetzt wird, weil die erste Staffel war in sich geschlossen einfach perfekt. Und da weiß ich, bin ich ein bisschen skeptisch gewesen und das hat sich auch bestätigt. Und die dritte Staffel habe ich noch nicht angeschaut. Vielleicht macht es die besser, aber meine Hoffnungen sind nicht sehr groß. Und die andere Enttäuschung war The Sirens auf Netflix mit der großartigen Julianne Moore und eigentlich, die kann eigentlich eh nichts falsch machen. Und sie hat auch nichts falsch gemacht. Irgendwie war die Serie einfach irgendwie so ein Bla-Haufen, wo es darum geht, dass zwei Schwestern auf so einem Anwesen von Julianne Moore irgendwie ihre persönlichen Differenzen da austragen. Sie wird irgendwie porträtiert als übermächtige, fast mystische, übernatürliche Matriarchin, aber zum Schluss war sie einfach ein Nobody. Und es war ein guter Aufbau, aber irgendwie das Ende war viel zu schnell da und es hat irgendwie alles keinen Sinn ergeben und es war irgendwie ziemlich enttäuschend und schade um die ganzen SchauspielerInnen, die da mitgespielt haben, weil es war wirklich gut gecastet. Es war für nichts, sagen wir so, das braucht man sich wirklich nicht anschauen und ja, das hat mir gar nicht gefallen.
Ja, vom Kulinarik-Redakteur zu einer Serie aus der Kulinarik-Welt, welche Serie Anna Wiesinger im ersten Halbjahr enttäuscht hat, erzählt sie am besten selbst.
Heuer gab es für mich bisher eine Serie, die mich sehr enttäuscht hat und die ich auch abgebrochen habe und eine, bei der ich mit dem Ende nicht wirklich glücklich bin. Abgebrochen habe ich die vierte Staffel von The Bear auf Disney. Ich muss sagen, ich fand die Serie einfach langweilig. In den vorherigen Staffeln habe ich den Fokus auf Kochen, Essen und auch die Arbeit in einem Fine-Dining-Restaurant immer super spannend gefunden. Ich esse auch für mein Leben gern, von dem her habe ich mir diese Szenen auch immer sehr gerne angesehen. Das ist in dieser Staffel gar nicht mehr wirklich Thema und das war ja auch schon ein Problem der dritten Staffel. Es stehen nun vorrangig irgendwie die zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund, was prinzipiell ja auch gut gemacht sein kann. Im Falle von The Bear sind es meiner Meinung nach aber teilweise Szenen und Erzählstränge, Dialoge, die für mich irgendwie nirgendwo hinführen und irgendwie in der Luft hängen bleiben. Also ich habe teilweise einfach nicht gewusst, wo diese Serie hin will und habe dann auch nach der achten Folge aufgegeben. Und vom Ende enttäuscht gewesen bin ich bei der Serie Valeria, der spanischen Netflix-Serie. Die ist ganz kurz zusammengefasst Sex and the City auf Spanisch. spielt in Madrid. Man verfolgt das Leben von Valeria und ihren drei Freundinnen. Und diese vier Frauen leben eigentlich nicht wirklich traditionell. Also sie entsprechen nicht wirklich dem traditionellen Frauenbild. Und deswegen hat mir das Ende auch nicht wirklich gefallen, weil ich das Gefühl hatte, dass man dann am Schluss eben versucht hat, die Serie krampfhaft mit einem traditionellen Happy End zu beenden. Da ist mir vor allem die letzte Szene irgendwie auch noch in Erinnerung und die ist mir auch irgendwie ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich mir gedacht habe, muss ja nicht sein. Man kann es ja auch anders beenden, diese Serie.
Jetzt würden wir natürlich gerne wissen, wie die Serie geendet hat. Ich weiß es nämlich nicht, aber wir werden es nie erfahren.
Ja, die Anna hat einen guten Cliffhanger gemacht. Ja, ja.
Also wer wissen will, warum es sich auszahlt, das nicht anzuschauen, weil es eine Enttäuschung ist, denen haben wir jetzt Lust gemacht.
Nee, ich habe ja so eine Vermutung, wahrscheinlich heiratet die happily ever after.
Ja, du weißt es schon wieder. Okay, aber jetzt genug in der Vergangenheit verweilt. Ich würde sagen, wir blicken in die Zukunft. Du hast schon gesagt, Michael, das zweite Halbjahr 2025 hat einiges in petto. Auf welche Serien freust du dich schon?
Ja, am 6.8. kommt endlich die zweite Staffel von Wednesday raus. Das kann man sich auf Netflix anschauen. Eben, wir erinnern uns, die Tochter aus der Addams Family mit Jenna Ortega in der Hauptrolle, ganz großartig. Am 13.8. kommt dann eine Serie aus dem Alien-Universum auf Disney Plus heraus. Alien Earth heißt sie. Und auch meine allerliebste Hassliebe in Sachen Serien soll dieses Jahr schon in die fünfte Runde gehen. Emily in Paris.
Und sie kommt dieses Jahr noch, weil ich habe gelesen, die nächste, aber das ist dann wahrscheinlich die sechste Staffel, wird in Venedig spielen. Emily in Venice oder so.
Die fünfte beginnt in Rom zumindest und laut meinen Recherchen soll zumindest das Release-Date Ende dieses Jahr sein.
Okay, alles
Wir
klar.
Wir sind gespannt. Ja, und wie schaut es bei dir aus, Doris? Worauf freust du dich schon besonders?
Also ich freue mich tatsächlich auch auf The Pit, weil ich möchte auch gerne mal eine Operation am offenen Herzen.
Bitte nicht an mir.
Hoffentlich nicht. Dann gibt es einen Ableger, den ich spannend finde, der könnte interessant sein, und zwar RTL Plus, man höre und staune, hat sich die Rechte geschnappt von Euphoria, die HBO-Serie über die jungen Erwachsenen, die schon einige Aussagekraft hat, und sie machen daraus eine deutsche Version. Finde ich spannend. Dann freue ich mich wirklich sehr auf die vierte Staffel Hacks. Wir werden darüber noch sprechen.
Ja.
Und zwar in einer der nächsten Ausgaben über Liebesgeschichten, Heiratssachen, ORF-Kuppelchefin Nina Horowitz. Das ist nämlich ihre Lieblingsserie. Die vierte Staffel soll Ende des Jahres kommen und dann kommt eine weitere, sicher super Krimi-Serie mit Saran Jones. Am 21.08. startet auf Netflix Hostage. Das ist jetzt einmal mein kleines Vorfreude-Potpourri.
Ein schönes Potpourri, würde ich sagen. Eine Serie, die ich bei meiner Liste absichtlich ausgelassen habe, überlasse ich gerne den anderen Kollegen. Ich glaube, darauf freuen sich wahrscheinlich alle Serienfans weltweit und auch wir. Hören wir mal, was Anna zu sagen hat.
Ich freue mich sehr auf die finale fünfte Staffel von Stranger Things. Ich glaube, da schwimme ich auch ein bisschen mit der Masse. Ich bin sicher nicht die Einzige, die sich darauf freut. Ich bin aber auch sehr gespannt, ob und wie das Problem der Altersdifferenz zwischen den SchauspielerInnen und den Figuren gelöst wird. Die SchauspielerInnen, die ja teilweise Kinder, Jugendliche spielen, sind ja mittlerweile alle Anfang 20, teilweise verheiratet. Und ich finde, bei der Serie Ginny und Georgia hat man ja vor allem bei Austin, also dem Sohn von Georgia und Halbbruder von Ginny, sehr gut gesehen, dass so lange Pausen zwischen den Staffeln von erfolgreichen Netflix-Serien sehr oft für ungewollt komische Szenen sorgen. Also in dem Fall hat dann ein mittlerweile 14-Jähriger einen 9-Jährigen gespielt, was einfach dann teilweise sehr ulkig wirkt und wo man den Unterschied sehr gesehen hat. Deswegen bin ich gespannt, ob das bei Stranger Things irgendwie thematisiert oder gelöst wird.
Ja, bei Stranger Things gab es ja eine längere Drehpause aufgrund der Streiks in Hollywood. Und zu diesem Alterungsthema habe ich gelesen, dass die Schauspielerinnen digital verjüngt werden. Ich bin schon sehr gespannt, wie das ausschauen wird.
Ich auch, ja. Worauf sich Alex Amon freut, ist jetzt keine große Überraschung. Wir hören trotzdem rein, würde ich sagen.
Ja.
Wenn ich richtig informiert bin, soll dieses Jahr endlich das Finale von Stranger Things erscheinen. Ich will wirklich wissen, wie es jetzt zu Ende geht. Aber auch hier bin ich danach wirklich satt von dem Thema. Auf was ich mich wirklich und hoffentlich uneingeschränkt freuen kann, ist die schon im August kommende Serie Alien Earth. Das soll ein Prequel sein, das 2 Jahre vor den Geschehnissen des ersten Alien-Films aus dem Jahre 1979 spielt. Zur Handlung habe ich mir noch nichts durchgelesen. Ich freue mich einfach auf eine Serie im Alien-Universum.
Ich freue mich auch. Mehr Abwechslung bietet Kevin Recher, aber lassen wir ihn doch selbst zu Wort kommen.
Auf was ich mich freue im Sommer, ist die neue Serie von Lena Dunham. Da geht es, glaube ich, um Liebe und Leben von Mit-30ern in New York, also quasi ein bisschen die Fortsetzung von Girls 10 Jahre später. Und ich bin jetzt nicht der größte Lena Dunham-Fan, aber ich bin froh darüber, dass jemand sich wieder ein bisschen an das Genre Comedy wagt, weil es gibt einfach zu wenige gute Comedy-Filme und Serien. Und deswegen bin ich ganz froh darüber, dass da ein bisschen was weitergeht.
Ja, und die Serie von Lena Dunham heißt übrigens Too Much. Und wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Kategorie. Doris, du hast das ja schon als Bonus angekündigt. Wir geben Tipps für Serien für den Sommer. Was muss man unbedingt anschauen, wenn es draußen gewittert oder einfach viel zu heiß ist? Einen Vorschlag zur Abkühlung hätte da Kollegin Wiesinger parat.
Wenn man in der nächsten Hitzewelle, und sie kommt bestimmt, ein bisschen Abkühlung haben möchte, fernsehtechnisch, dann würde ich North of North empfehlen. Das ist eine kurzweilige, seichte Comedy-Serie auf Netflix, die in einer kleinen Stadt in der Arktis spielt. Im Mittelpunkt steht die Inuit-Community. Das sieht man in der Serienlandschaft auch eher selten und spielt, wie gesagt, in eher kälteren Gegenden der Welt. Und ich bin auch ein zugegeben großer Fan vom Coming-of-Age-Genre. Es ist einfach immer vorhersehbar, immer ein bisschen bittersweet. Man erinnert sich an seine eigenen Jugendromanzen, an diese ersten großen Gefühle. Von dem her großer Fan. Und wenn man diese Serie noch nicht gesehen hat, The Summer I Turned Pretty oder auf Deutsch Der Sommer, als ich schön wurde, kann ich empfehlen. Ja, die Serie ist genauso plump wie der Titel. Aber das Ganze spielt im Sommer, es reicht für den Sommer, man braucht nicht großartig mitdenken. Es ist eine simple Serie und am 16. Juli kommt auch die 3. Staffel raus.
Alex Amon hat gleich 3 Tipps, für uns alle recht unterschiedlich. Hören wir mal rein.
Als Serienempfehlung würde ich sagen Studio, Death Studio auf Apple TV Plus. Habe ich nur Gutes bis jetzt gehört, ich habe jetzt nur die 1. Folge gesehen. Aber das scheint tatsächlich ein paar Stunden wert zu sein. Und leider ebenfalls nur bei Apple, das haben, glaube ich, nicht so viele, gibt es Murderbot. Das basiert auf einer Romanvorlage rund um einen Sicherheitsandroiden mit eigenem Willen. Finde ich einfach sehr zeitgemäß und soll eigentlich auch unterhaltsam sein. Wenn ich richtig informiert bin, soll dieses Jahr endlich das Finale von Stranger Things erscheinen. Ich will wirklich wissen, wie es jetzt zu Ende geht. Aber auch hier bin ich danach wirklich satt von dem Thema. Auf was ich mich wirklich und hoffentlich uneingeschränkt freuen kann, ist die schon im August kommende Serie Alien Earth. Das soll ein Prequel sein, das 2 Jahre vor den Geschehnissen des ersten Alien-Films aus dem Jahre 1979 spielt. Zur Handlung habe ich mir noch nichts durchgelesen. Ich freue mich einfach auf eine Serie im Alien-Universum. Was ich in jedem Fall noch schauen will im Sommer, ist Mobland. Das ist eine Paramount-Plus-Serie mit Pierce Brosnan und Tom Hardy. Mafia-Serie. Was soll da schiefgehen?
Mobland steht auch noch auf meiner To-Do-List. Den Tipp von Kevin Recher werde ich aber auslassen, muss ich gestehen.
Meine Empfehlung für den Sommer ist wie jedes Jahr True Blood, denn die Vampir-Serie, also für mich ist dort immer ewiger Sommer in den Südstaaten Amerikas, irgendwo in Louisiana. Die Zikaden zirpen und es ist immer, man bekommt richtig dieses schwüle Wetter dort mit. Zusätzlich sind immer alle halb nackt und es geht um, naja, ein bisschen Blut natürlich bei Vampiren. Und ich finde es immer, das ist die perfekte, wirklich die perfekte Sommerserie. Wenn man erstens draußen hat schon 40 Grad, dann schaue ich mir eine Serie an, wo es 40 Grad hat. Und es ist ein bisschen der Overkill, aber genau das braucht man ja manchmal im Sommer.
Ich finde, das ist ein guter Tipp, True Blood. Mal wieder anschauen. Serien wiedersehen ist eine äußerst lohnende Beschäftigung. Machen wir im Standard regelmäßig. Michael, was schaust du denn gerade im Sommer?
Ja, ich empfehle Kaulitz und Kaulitz. Ich war damals bei der ersten Staffel schon total überrascht, wie sympathisch die Tokyo Hotel Zwillinge in dieser dokumentarischen Serie rüberkommen. Und auch diese Staffel 2 macht großen Spaß. Es ist jetzt nicht die tiefgründigste Unterhaltung, hat aber großes Binge-Potenzial und ist sehr wholesome, wie man sagt. Also es gibt einem einfach ein schönes Gefühl, das anzuschauen und passt perfekt für den Sommer, meine ich. Ja, und bei dir, Doris, was empfiehlst du?
Ja, also ich habe eine Serie, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, und zwar ist das Étoile, eine französische Serie mit Charlotte Gainsbourg. Erfunden haben das die Macher von The Marvelous Mrs. Maisel.
Ah ja.
Und sie trägt auch unverkennbar die Handschrift. Die haben ja auch Gilmore Girls gemacht. Man kann schon da, was die Dialoge betrifft, aber auch in gewisser Weise auch diese Bewegungskraft, kann man schon da Nähe entdecken. In Étoile geht es um zwei Ballettschulen, und zwar um die New Yorker und um die Pariser, und die zwei machen ein Tauschgeschäft, weil beide eigentlich quasi ein bisschen in der Krise sind, und die tauschen dann ihre Stars. Und diese Stars, die Charaktere sind so witzig, und es ist wirklich ein bisschen Screwball-mäßig, ein bisschen Slapstick, allem von allem etwas, aber auch vor allem kann man sich das anschauen, und das ist halt wirklich im Sommer so wahnsinnig schön, diese wirklich langen Ballettsequenzen, Tanzszenen, die wirklich ganz wunderbar sind. Kann ich sehr empfehlen.
Cool, werden wir uns anschauen. Ja, klingt sehr interessant. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt viel zu schauen im Sommer. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine knackige 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye, bye.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.